Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Ein Drittel Mann, weil es die 51. Ausgabe ist und deswegen haben wir unser Jubiläum halt überhaupt nicht verpasst letzte Woche. Abgesehen davon bin ich ausnahmsweise mal nicht in Würzburg, sondern zu Hause bei meinen Eltern und habe dementsprechend so die Low-Budget-Mikrofon-Ständer-Variante genommen, indem ich einfach mein Mikrofon auf eine Thermoskanne gelegt habe. Und ich hoffe, man hört es deswegen nicht und ich hoffe auch sehr, dass es dementsprechend nicht einfach umfällt, weil das, also wenn es umfällt, dann lasse ich auf jeden Fall die Audio drin, sodass dann einfach so das ein oder andere Trommelfell mal eben zerstört wird, aber ja, wir hoffen das Beste.
Ich warte einfach auf den Moment, wo ich irgendwas erzähle und einmal hört man was poltern und so ein riesen lautes Fuck einfach nur so, oh fuck.
Ich muss auch in der Cam irgendwas Komisches passieren, kommt auch so ein Mann mit einer Pferdemaske oder so noch so vorbei. Übrigens, ich glaube, glaubst du, es gibt irgendwie einen Zuschauer, der bei uns so eine Spielsucht hat und jetzt schon die Quote sucht, wie wahrscheinlich es ist, dass mein Mikrofon runterfällt?
Der geht so typisch und sagt einfach, ja, locker irgendwie, ich wette darauf, dass Marco irgendwie ausholt mit der Hand und so sein Mikrofon von seinem Kaffeebecher runterschlägt.
Wir sind, und dann macht er schön Cash-Out-Funktionen, der Wichser.
Naja, okay. Macht jetzt alles auf Bücher,
Marco. Auf jeden Fall sind
alles auf Bücher.
Eben. Jedenfalls ist das so ein kleiner Disclaimer wieder an der Stelle, weil ich meine, wenn ich keine Disclaimer bringe, so vor einer Folge oder in einer Folge, dann ist es keine Ein-Drittel-Mann-Folge, ist ja ganz klar.
Marco, es gab noch keine Folge ohne Disclaimer, oder?
Ich glaube halt wirklich nicht. Also irgendwas ist immer irgendwie schief oder so.
Ja, oder wenn es in der Folge nichts gab, dann steht es entweder in der Beschreibung drin oder wir nehmen Bezug in der nächsten Folge, wo wir sagen, ey, letzte Folge, das ging gar nicht, was wir da gemacht haben von der Technik her. Ich habe wieder fünfmal gegen das Mikrofon geschlagen oder irgend sowas.
Wir lernen halt auch nicht draußen immer die gleichen Fehler einfach. Naja, auf jeden Fall, um zurückzukommen. Wir hatten jetzt tatsächlich die 50. Folge letztes Mal und haben die dementsprechend nicht zelebriert, weil wir halt einfach total verpeilt waren und eigentlich erst direkt nach Aufnahmeschluss gecheckt haben, oh, das war Folge 50. Ja, und jetzt wie können wir das jetzt nachholen? Haben wir Konfetti dabei?
Besonders bei der Folge, so 5 Minuten davor dachte ich so, ey, das ist die 50. Folge, wir müssen irgendein Special machen, irgendwelche Gäste einladen und so. Und dann angefangen, sofort vergessen. Das ist irgendwie richtig oft, dass man irgendwelche Gedanken hat und dann sagt, okay, jetzt muss ich diese Gedanken anwenden und dann ist einfach gähnende Leere im Gehirn.
Mhm. Aber du dann so schnell wieder abgelenkt bist von irgendwas. Aber die Frage ist, welche Gäste hätten wir? Hätten wir so ein Wetten-das-Komitee, wo dann einfach so, keine Ahnung, Keith Richards vorbeikommt? Oder hätten wir so coole junge Gäste, die irgendwie gerade so voll aktiv auf Instagram sind?
Nee, ich hätte schon ganz
gerne einfach irgendeinen Instagram-Influencer anschreiben sollen. So irgendeinen.
Hey, nein, viel besser hätte ich einfach so einen englischsprachigen Star gehabt, dann irgendwas erzählt auf Englisch, aber das hört man nur ganz leise und dann stattdessen so richtig schlecht übersetzt, so, ja, der Auftritt von Marco war jetzt sehr gut. Und was sagt er? So richtig schlecht einfach übersetzt. Wie bei Wetten, das?
Ja, stimmt, das ist gut. Das hätten wir machen müssen. Aha, aber wir kennen keine englischsprachigen Leute. Also wir kennen nicht mal englischsprachige Leute. So, da können wir auch keine Stars kennen.
Wir kennen allgemein keine. Marco, englischsprachigen Influencer. Das wär's doch. Da haben wir beides.
Ja, stimmt, Alter. Ich guck mal auf Instagram, was so geht. für Folge 101. Bin ich dabei.
Besonders, ich glaube, viele Influencer würden das machen. Also nicht von den Großen jetzt, sondern von so ein 14-jähriges Mädchen, was jetzt sagt, mein großer Traum ist, Influencer zu werden. Die muss doch theoretisch jeden Job am Anfang annehmen. Das ist wie eine hässliche Pornodarstellerin. Die muss am Anfang jeden Job annehmen, um irgendwie ins Business reinzukommen.
Ich weiß ja nicht, ob man jetzt Instagram mit Prostitution auf eine Stufe stellen kann.
Besonders, aber, Marco, besonders nicht, wenn 14-Jährige davor genannt wurde.
Ja, damit ist es ganz schwierig. Also da bewegen wir uns auch wieder im illegalen Raum, aber es ist auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir tippeln immer so ein bisschen ins Illegale. So. Ja. Wir sind ein bisschen zimperlich. So wie wenn du aufs Klo musst, machst du diesen Klo-Tanz und wir machen das so auf der Linie zwischen legal und illegal. Ja. Wir drängen da einfach ein bisschen drauf. Aber was ich sagen wollte ist, ich weiß halt nicht, ob Instagram-Influencer generell nicht schon so drauf sind, als ob die überhaupt irgendwas machen, was denen kein Geld bringen würde, weil wir zahlen denen ja ganz sicher nichts. Also es ist ja einfach nur für den Gag.
So. Ja. Ab wann ist man eigentlich Influencer? Also bei anderen Sachen gibt es so einen Titel und ab dann bist du es. Ab dann bist du ein Chemiker. Aber bei Influencer... Ja,
musst du promovieren. Promovieren, um Influencer zu werden, Alter.
Ja.
Nee, ich glaube, es gibt so, ich glaube tatsächlich... Tendenziell ist ja so, es gibt ja diese Art von Definition, dass jeder irgendwie Influencer ist, wenn er halt so eine kleine Gefolgschaft hat, weil du ja die beeinflusst zu einem gewissen Grad. Mhm. Finde ich wack. So, du musst schon irgendwie, also keine Ahnung, so, denn du bist jetzt nicht in deinem Freundeskreis auch ein Influencer, so, das reicht nicht. So, deswegen, ich sag immer so, ab so 10.000. Na, vielleicht ab 5.000 auch schon.
Ja, 10.000 schon dick viele, oder? Aber eigentlich sind doch dann Eltern die größten
Influencer. Ich schwöre mittlerweile nicht mehr.
Ja, okay.
Ja, komm. Also Eltern sind schon, ja, sind schon die größten Influencer, so, aber
allgemein.
Dass du dir das Verhalten dann adaptierst, um es auf Instagram umzuwälzen, das ist aber schiefgelaufen.
Marco, ich denke sogar, dass, also Influencen ist ja so beeinflussen. Und am meisten beeinflussen tun uns ja in der Kindheit Erzieher. Erzieher und Eltern. Also wenn du eigentlich Influencer werden willst, musst du im Kindergarten arbeiten.
Und dann die Insta-Story raushauen immer.
Genau.
Ja, das stimmt natürlich. Also es ist ja ganz klar so, aber wir reden ja halt von erwachsenen Leuten, tendenziell auch wahrscheinlich eher im Konsumentenrahmen, anstatt von Kindern, die noch einfach viel zu undifferenziert über sowas nachdenken.
Viel zu unwichtig sind auch.
Ja, keine Ahnung, Kinder sind einfach, ey, ganz ehrlich, so ein Kind ist ja im Prinzip, also was kannst du so einem Kind zuordnen an Attributen, was es von einem anderen Kind abheben würde? So, sind einfach alle so ein bisschen dumm, so ein bisschen. Ja, man sagt doch, dieses kindliche Dasein, so, die sind einfach, die machen einfach mal ein bisschen Stuff so. Aber die haben Kinder schon so eine krank krasse Persönlichkeit. Manche sind vielleicht hibbeliger als andere, aber sonst kannst du denen jetzt nicht irgendwie ein Attribut zuweisen, so, weil der ist super smart.
Ja.
Also eigentlich, vielleicht ist das so ein pädophilen Ding. Vielleicht kannst du einfach sagen, der ist hübsch. Oh Gott. Ja, aber sonst. Ich bin da nicht in der Szene drin, möchte ich anmerken, aber das könnte ich mir vorstellen, dass die viel mehr Adjektive finden würden, um Kinder distinkt zu beschreiben. So.
Ja, ich glaube, Kinder allgemein, wenn du so eine Kindergruppe anschaust, dann siehst du da nicht unterschiedliche Persönlichkeiten, sondern einfach so eine graue Masse. Das ist halt alles so sehr ähnlich. Weil dieser ganze Charakter und die ganzen USPs, die kommen ja später. Weil du kennst kein Kind, was in den Kindergarten kommt, mit einem Schablettenkäse in der Hand, weil es sein USP ist. Das gibt's einfach nicht.
Nee, leider nicht. Schablettenkäse, ich glaube, du drückst den jetzt richtig in die Folge rein.
Ja, natürlich.
Ich kann es auch erzählen, so, jetzt muss ich es auch erzählen eigentlich. Und zwar haben wir gerade im Vorgespräch einfach nur ein bisschen geredet und dann habe ich gesehen, dass Chrissy etwas Gelbes, Rechteckiges in seiner Hand hat. Und ich bin davon ausgegangen, dass es eine Käsescheibe war. Das war allerdings eine Karteikarte und ja, dann sind wir davon ausgegangen, wie gut es wäre, wenn du dann einfach so beim Referat statt einer Karteikarte einfach so eine Scheibe Schablettenkäse in der Hand hat.
Ja. Wo ich auch nochmal sagen muss, Marco, Schablettenkäse ist kein normaler Käse. Ne? Also mit Schablettenkäse meine ich jetzt den, der in so einer Plastikfolie eingepackt ist, den man so rausnimmt und auf den Toast legt, dann in die Mikrowelle. Dann denkt man, okay, eine Minute, das ist richtig schön geschmolzen. Darunter ist so eine Scheibe Salami und einfach 10.000 Grad. Darunter, du verbrennst dich immer. Aber dieser Schablettenkäse ist anders als so normaler Scheibenkäse. Aber ich frage mich, woran das liegt.
Ja, weil es Schmelzkäse ist.
Gut, dann haben wir das auch geklärt.
Ist wirklich so. Doch, ist wirklich so. Diese Scheiben sind immer Schmelzkäsescheiben eigentlich.
Ist ja mehr Fett drin, oder was?
Normale Scheibenkäse? Würde ich von ausgehen eigentlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der hochwertigere, sage ich mal, Käse ist. Ich gehe nicht davon aus, aber auf jeden Fall fundamental anders, ja. Aber ich finde generell, Leute, die Käse so richtig krank differenzieren oder so weinen, die sind mir immer unsympathisch. So, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wenn man sich zu gut in Käse oder Wein auskennt, dann macht man sich bei mir nicht sympathisch.
Wenn man weiß, dass ein Emmentaler anders schmeckt als ein Gouda. Für mich ist Emmentaler Gouda so der Basic-Käse, dann gibt es noch Ziegenkäse, der ist kräftig. Und dann gibt es noch, keine Ahnung, so Nusskäse, wo man keine Nuss drin schmeckt.
Ja, Bruder, jetzt wird schon aus der Ecke der eine kommen, der sagt, no, da muss man aber ein bisschen differenzieren. Ja, und muss man aber, da gibt es ein bisschen mehr.
Den Berghüttenkäse darfst du nicht vergessen.
Ja, und dann komme ich und wenn ich über mein Weinverständnis rede, sage ich einfach so, ja, das ist ein Weißer, das sagt mein Expertenauge, das ist ein Weißer. Ganz klar. So mehr geht da noch nicht.
Ja.
Und wenn er schmeckt, schmeckt er. Wenn er nicht schmeckt, schmeckt er nicht. Ich würde auch nie zu einer Weinprobe gehen, glaube ich. Ich finde das überhaupt nicht geil.
Ich glaube, ich würde zu einer Weinprobe gehen, aber das Zeug nicht ausspucken immer, sondern einfach alles trinken. Nein, einfach
ja, das Coole,
sich besoffen machen.
Ja, ich glaube, die coole Version ist halt diese Fundzellfahrten, weil du da halt im Prinzip ist es auch eine Weinprobe, aber da säufst du halt einfach im Prinzip nur viel und wirst mit einem Traktor durch die Gegend gefahren, was halt insane geil ist so. Das ist so die bessere Variante von Weinprobe, sag ich mal. Aber es ist halt auch nicht, also es hat halt nichts mit Nobel zu tun. Ich finde generell, warum muss man sich eigentlich für so bestimmte Sachen immer so voll schick anziehen? Warum, zum Beispiel, wenn du ins Theater gehst? Warum? So,
Marco,
egal, einfach schön Jogginghose, schön Lays-Chips-Tüte mitnehmen, easy.
ich glaube, dieses Gespräch hat mir irgendwie in einer der ersten Folgen, dass ich gesagt habe, dass Dresscode einfach unnötig ist. Da habe ich genau dasselbe gesagt mit Theater, dass weil viele sagen, ja, du musst dich schick anziehen, um Respekt zu zeigen gegenüber der Kunst. Aber ich denke mir so, ja, wenn man irgendwie ruhig ist und aufmerksam zuschaut, ist es doch mehr Respekt, als sich schick anzuziehen. Also jemand, der einen Sakko anhat und dann die ganze Zeit dazwischen redet, so ein Heckler einfach ist im Theater, ist halt schwieriger, als jemand, der eine Jogginghose anhat, aber still ist und zuschaut.
Ding ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich damals widersprochen habe, aber
Ja,
damals war ich halt jung und dumm
genau.
und jetzt bin ich ein Rebell geworden. Jetzt bin ich auch ein Rebell geworden.
Bist jetzt ein
Nee,
alter
ich sehe das
Mann.
tatsächlich ähnlich. Ja, keine Ahnung, also ich bin generell sehr kritisch, was irgendwie alles angeht. Geworden auf jeden Fall. Aber der Dresscode, Alter, der kann ruhig mal weg. So.
Aber
Mein Motto ist Sakko anziehen und Sack zeigen. Nein, boah, das kann man eigentlich schon als Folgeschichte nehmen, aber naja. Aber nee, das wäre mal ein bisschen ruhiger werden, so. Ein bisschen alles gelassener sehen.
ich glaube, ich finde es aber ganz cool, wenn man an Orten, wo man sich nicht gut anziehen hätte müssen, einfach mit dem Anzug kommt. Ich bin immer noch dafür, du gehst mit Freunden in den Dönerladen, erstmal Anzug. Einfach um zu zeigen, das ist ein guter Laden. Ich glaube, so rum
Ich glaube,
ist
das
es
ist super
cooler.
gute Promo. Ich glaube, das ist gute Promo, weil wenn andere Leute das sehen, dann denken die sich, glaube ich, so, ja, da kann man genau Leute in die, ja, was aus sich machen, ne?
Die Klasse
Schon
haben.
gut. Ja.
Den
Aber dann
3 €
musst du halt auch
Döner,
übel
der.
aufpassen. Da musst du aber auch übel aufpassen, dass du den Anzug da nicht versaust, Mann. Weil Döner essen ist ja auch ein absolutes Risiko.
Ja, natürlich. Allgemein
Da wetten auch
müssen.
wieder Leute auf Tipico übrigens.
Ich glaube, man müsste einfach mal einen Anzug entwickeln, wo so ein Lätzchen integriert ist. Das ist einfach so in der Seitentasche, was du so
Alter.
rausziehen kannst, dann so über dich legen kannst. Das ist es doch.
Ja, ist ja krass. Das wäre krass, Mann. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe leider noch nie einen Anzugträger beim Döneressen beobachtet. Ich bin mir, vielleicht ist es auch einfach ein Mythos, dass so Leute mit Anzügen einfach keinen Döner essen. Wobei mein Dad macht das auch. Aber naja, auf jeden Fall, ich habe noch nie jemanden live gesehen dabei. Von daher, vielleicht sind das dann so Menschen, die den mit Messer und Gabel essen. Das wäre sehr
Oh.
verwerflich. Also ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der
Nee.
Döner mit Messer und Gabel
Weil
isst.
es macht es einfach
Hui.
schwieriger. Das macht sich einfacher, es macht einfach nur
Ja.
sehr viel schwieriger.
Übertrieben. Da bräuchtest du theoretisch über einen Burger so einen Spieß, der das alles zusammenhält. Und was willst du da, Alter? Aber bei Pizza ist das komischerweise ein Ding, ne? Also sind die Menschen, die Pizza mit Messer und Gabel essen, lieber oder mit Hand?
Ich würde sagen mit Hand, weil ich selber mit Hand esse und dann fühle ich mich nicht so animalisch. Ich will dazugehören.
Ja, kann ich verstehen. Also ich bin auch Team Hand auf jeden Fall.
Aber wenn du jetzt so bei einer, weiß nicht, du hast eine Freundin, bist mit der bei ihren Eltern, die isst Pizza und alle holen so Messer und Gabel raus. Denke ich mir so, okay, ich werde jetzt nicht die Pizza irgendwie zusammenrollen und als Dürüm quasi essen, weil es kommt einfach schlecht an. Ich würde immer gucken, was der Hausherr zeigt.
Aber das Coole ist ja in so Restaurants, wenn jetzt nicht übertrieben hochklassig sind, so, dann wird es voll anerkannt, so, dass du einfach deine Pizza da mit der Hand isst.
Ja,
Finde ich
normal,
ganz nice.
so Pizza hat natürlich.
Voll gut. Also, keine Ahnung, ich finde das gut etabliert, aber warum mit Messer und Gabel? Ist manchmal voll umständlich.
Allgemein, für mich sind Messer und Gabel die Kombination kein ganz ausgereiftes Besteck. Weil du bist Rechtshänder, du musst mit der rechten Hand schneiden, weil du mehr, also keine Ahnung, warum man das macht, irgendwie mehr Kraft oder so, Scheiß. Aber wenn du dann die Sachen geschnitten hast, dann musst du das Besteck wechseln, weil du dann mit der rechten Hand die Gabel benutzt zum Essen. Oder behältst du ganze Zeit weiter Messer und Gabel in der Hand?
Ja, ich schon, aber ich bin auch, ich hab, bin da, ich war in meinem früheren Leben, als ich noch jung und dumm war, war ich tatsächlich ein Link, also ich habe links geschnitten, so quasi dann. Und dann habe ich das
Okay.
später gewechselt. Also ich hatte das Messer immer links, jetzt habe ich es rechts, deswegen bin ich so ein bisschen Akimbo. Also ich bin quasi, ich wäre in Call of Duty sehr gut, tatsächlich. Aber Deswegen bin ich so ein bisschen hybrid geworden. Aber ich war schon immer Rechtshänder eigentlich. Deswegen, ich weiß auch nicht, ich habe mich auch mal gewundert, warum ich das mache. Es gibt generell so ein paar Sachen, die mache ich immer mit links. Zum Beispiel Pfanne schwenken. Mache ich immer mit links.
Und wichsen.
Auch, klar. Aber auch nur mit einem Finger, weil es reicht. Nee, es ist auf jeden Fall so, dass es ein paar Aktivitäten gibt, die mache ich mit links. Ich glaube, ich habe früher auch mal mit links gesaugt, den Staubsauger in der Hand gehalten, aber das mache ich auch nicht mehr.
Saugen ist für mich eindeutig eine zweihändige Tätigkeit, Marco. Du brauchst eine Hand am Griff und eine am Rohr.
Es kommt auf den Sauger an. Wir reden ja, du redest jetzt von diesen, die so ein krasses, die einfach so wie so ein kleiner Gelenkbus aussehen.
Genau, genau.
Von denen reden wir. Ja, ja. Genau, da brauchst du definitiv zwei Hände, das ist keine Chance, sonst ist es vorbei. Aber es gibt doch diese, die oben einfach nur so einen Griff haben, so voll länglich sind. Da brauchst du
ja,
einen.
Marco, ich brauche beim Saugen die Kontrolle. Ich will,
ja, ich auch.
Das ist ein Riesengerät. Und wenn ich dann mit einer Hand hier so nebenbei mache, mit der anderen Hand irgendwie Instagram am Checken bin, dann reißt das Ding aus. Dann fährt es gegen alle Möbel, überall sind Dellen drin. Das gefällt mir nicht. Ich brauche die Kontrolle.
Das ist einfach so ein wild gewordener Saugroboter.
So ein Zähm.
Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also ich bin auch Team dieses Zweihandsauger-Ding. Das ist viel cooler. Ich habe meinen bei mir zu Hause halt auch so einen. Aber übrigens, absoluter Tipp von mir, Bluetooth-Kopfhörer sind einfach das Beste, um einen Haushalt zu bewältigen. Weil wenn du die ganze Zeit, wenn du halt keine Kabel an deinen Kopfhörern hast, dann kannst du halt währenddessen gut Stuff hören und machst halt währenddessen einfach deinen Haushalt und dann geht der viel schneller vorbeigefühlt.
Aber du kannst auch mit Kabel hören. Weil ich bin absoluter Verfechter des Kabelkopfhörer.
Boah, nee, da bin ich raus, ey. Also keine Ahnung, ich muss zum Beispiel früher immer, wenn ich irgendwie saufen war, so einen Raum aufwischen und so weiter. Und wenn du dich dann halt irgendwie stretchen musst, um über den Tisch zu wischen und so, dann zieht das Kabel zum Teil und nee.
Ja, Kabel schön unter T-Shirt, Marco.
Ja, ja, klar, aber trotzdem, es macht einfach keinen Spaß.
Ja, aber mit manchen Sachen, für mich ist es ein Produkt, was einfach gut ist. Für mich sind Kabelkopfhörer durchdacht. Und du bist nicht abhängig von Strom. Du kannst sie einfach immer benutzen, kannst sie entweder in die Hosentasche stecken. Und bei diesen Bluetooth-Dinge, die sind so klein und dann verliere ich die, dann stecke ich die in der Hosentasche drin. Wenn ich rausgehe, möchte ich einfach dieses Gefühl in der Hosentasche haben, links ein Kabel, rechts ist mein Handy. Dieses Gefühl will ich einfach haben.
Das Konzept von den Bluetooth-Kopfhörern ist aber, dass sie halt nicht einfach nur in der Hosentasche sind, sondern dass du so eine Box hast, wo die rein.
Das ist ja noch schlimmer.
Ja, wieso? Die nimmt nicht so wahnsinnig viel Platz weg.
Okay. Ich bin ein Fan, dass meine Hosentaschen aufgeräumt sind. Es gibt ja Leute, die einfach irgendwie 10.000 Sachen in ihrer Hosentasche haben. Das ist bei mir nicht der Fall. Schon Portemonnaie ist für mich zu viel. Meistens stecke ich mir einfach nur so einen Geldschein ein oder sowas. Ich will wirklich nur Handy und Kopfhörer drin haben.
Okay, dann wird's schwierig. Allerdings hast du eine Technik auch, wie du deine Kopfhörer vom Verknoten fernhältst oder lebst du einfach damit, dass du die dann halt auseinanderfummeln musst?
Ich fummel die gerne auseinander. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das entspannt, die auseinanderfummeln. Weil meistens sind die nicht so schlimm verknotet und dann fummelt es so ein bisschen rum in der Hose. Sieht halt manchmal ein bisschen komisch aus, aber ansonsten geht das schon. Das ist nicht so ein Problem. Aber was mich aufregt, sind Leute, die ich im Bus sehe, die Musik hören über Kabelkopfhörer und ihre Kabel nicht auseinander gemacht haben, sondern die einfach immer noch verknotet sind und dann einfach über der Brust so ein Knäuelkabel hängen haben, wo ich mir denke, Alter, nimm dir die 2 Minuten Zeit, macht es auseinander, damit es ordentlich aussieht.
Vielleicht ist es aber auch so eine Art simulierte Brustbehaarung. Vielleicht will da auch jemand einfach maskulin wirken. Bei Frauen ganz schwierige Kiste dann, aber bei Männern kann das schon noch funktionieren.
Boah, nee,
also. Aber ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Nicht?
Also, dass jemand das so. Nee, noch nie.
Hey, Marco, ganz schwierig. Das ist der Schmutz der Gesellschaft, würde ich da schon sagen. Schmutz.
Okay. Denkst du, die haben auch ganz viel mit Käse am Hut?
Die haben auch Käse in der Hosentasche, ne? Marco.
Oh Gott. Die Frage ist, kann Käse heiß genug werden wie so Schokolade in der Hosentasche, dass er dann auch schmilzt?
Hey, bestimmt, oder?
Das hat bestimmt noch niemand ausprobiert. Warum auch?
Ja. Für mich ist Käse.
Ich opfer mich.
Warum gibt es eigentlich bestimmte Lebensmittel, die nicht in die Hosentasche gehören? Gut, so ein loses.
Welches Lebensmittel gehört eigentlich in die Hosentasche? So, also.
So safe, ein loses Kaugummi kannst du in der Hosentasche haben. Weil wenn da Fussel dran sind, scheiß auf die Fussel, Alter. Jeder Mensch isst Fussel mit. Genauso, guck mal, du kennst auch diese kleinen Kaubonbons, diese rechteckigen, die es in verschiedenen Farben gibt. wenn du die aufmachst, da ist dann auch immer ein bisschen Papier dran. Und dieses bisschen Papier, das isst du mit. Da gibt es einfach nicht so, nee, da ist so ein bisschen Papier hängen geblieben. Nein, du frisst alles da dran. Scheiß drauf.
Ja, okay. Also ich meine, guck mal. Ich war ja früher korpulent. Punkt. Und ich habe das trotzdem nicht gemacht. Also ich weiß nicht genau, vielleicht ist das einfach die Technik. Vielleicht hat genau das mein Leben ruiniert, dass ich einfach das Papier nicht mitgegessen habe damals.
Ja.
Aber ich hätte eigentlich auch genau jetzt an so Bonbons oder so gedacht, die könnte man gut in die Hosentasche packen, aber so alles andere schwierig. Also
ja, wahrscheinlich, selbst die, aber wahrscheinlich selbst ist es so ein Feuchtigkeitsding. So ein Feuchtigkeitsding.
Ja, könnte schon sein, ja. Aber der Rest, also schwierig. Mir fällt sonst nichts weiter ein, weil Schokolade, wie gesagt, auch abgepackt, keine Chance. Die Temperatur ist einfach zu heftig.
Ich glaube allgemein. Das
ist auch keine gute Idee.
Boah, ganz, ganz schreckliche Geschichte meiner Kindheit. Ich war zelten mit meinen Eltern und es waren 50 Grad. Und im Zelt sind natürlich dann 10.000 Grad tagsüber. Und in der Seitentasche, also im Zelt gibt es ja immer so kleine Taschen. Und da lagen einfach so, weiß nicht, 15 Center-Shocks drin. Aber schon so ein bisschen aufgerissen. Ich weiß nicht wieso, ich habe wahrscheinlich gierig, hat die so aufgerissen, dran gerochen, hat wieder zurückgelegt. Dann eines Abends gehe ich da rein, wollte mir schön heimlich so einen Center-Shock da rausnehmen und einfach diese ganze Tasche, es war alles ausgelaufen, alles verklebt. Und da war halt natürlich die Überlegung, was nun, was wird der achtjährige Chrissy tun, um dieses Debakel zu entfernen. Da kommt natürlich die Überlegung, soll ich jetzt einfach das abschneiden und verbrennen? Aber das Problem war, dass es nicht nur in der Tasche geklebt hat, sondern auch am Zelt selber. Und dann war es vorbei. Da ist okay, jetzt kommen gleich Tiere, dann kommt ein Bär, tötet uns alle. Ja, also mach keine Späße mit Sachen, die schmelzen können. Die müssen eingepackt bleiben.
Ja, weil kommen dann nicht eher so einfach nur so Wespen und so weiter, weil so andere,
ja,
Tiere, sind die so scharf mit Zucker?
Ich weiß nicht.
Also so ein Bär wird jetzt nicht kommen und einfach mal eben so dein KitKat snacken, weißt du? Glaube ich nicht.
Mm.
Der hat Bock auf Fisch.
Ich glaube, süße Sachen, darauf stehen nur Insekten. Kann es sein? Es gibt, glaube ich, keinen. Die normalen Tiere essen nicht so süß, oder?
Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß nicht, mir ist noch nie, wenn ich jetzt am Rhein irgendwie, keine Ahnung, meine Schokobons ausgepackt habe, auf einmal ein Elch entgegengekommen. Also, point proven.
Aber richtig nervig so. Der setzt sich immer wieder drauf und fliegt dann weg und ist so läuft weg, wenn du ihn so anschubst.
Das wäre aber voll cool, wenn einfach so ein Rollentausch stattfindet. So Insekten sind gar nicht so häufig, aber du siehst einfach überall in der Stadt so einfach so ein Reh. Rehen und Wespen tauschen einfach mal ihre Verteilung.
Ja.
Das wäre voll gut, weil dann könntest du, wenn du eine Wespe anfährst irgendwo auf der Straße, dann wäre es gar nicht so schlimm. Aber so einfach, alle akzeptieren es einfach so, Rehe überall chillen.
Aber bis zum Winter setzt dich so ins Auto, denkst, oh scheiße, hoffentlich ist keine Spinne drin, dann hast du einfach einen Elch auf dem Beifahrer, Marco. Du willst nicht im Winter einen Elch auf Beifahrersitz haben. Das ist unpraktikabel.
Ja, aber das Ding ist auch, tauscht man dann auch die Geschwindigkeiten, mit denen die so also rumlaufen? Also sind Rehe dann zum Beispiel auch super schnell und Wespen einfach nur richtig langsam und dumm? Also die gucken auch so in den Lichtkegel und so? Oder tauscht man nur die Häufigkeit? Die Frage.
Ich würde einmal sagen,
weil wenn du so,
ich einmal sagen,
so
ein, die...
Ah, ich dachte, du wolltest reden. Sorry.
Achso, haben wir jetzt lange Stille,
ja, auf jeden Fall. Ja, haben wir. Aber das Ding ist, wenn du jetzt davon ausgehst, dass so ein Reh so schnell ist wie eine Wespe, dann zückst du einfach gefühlt so einfach irgendwas Süßes, so Honig oder so. Hat man immer dabei, klar. Und dann kommt die einfach mit Lichtgeschwindigkeit da angespeedet, Alter. Und denkst so, nee, geh weg, nee. Kannst auch nicht mal klatschen, so. Es geht halt auch nicht. Was willst du machen?
Ich würde eigentlich sagen, dass sie einmal die Position der Häufigkeit, wo sie auftreten, geändert wird, aber auch die Masse oder das Gewicht von der. Stell dir, du hast einfach so eine kleine Wespe, so, die über die Straße fliegt, wie so ein Reh eigentlich, aber das wiegt einfach 500 Kilo, diese kleine Wespe, dann fährst du dagegen, dann ist einfach so, dein ganzes Auto wird einfach geschrottet von so einer kleinen Wespe. Das ist eigentlich so die Vorteile. Oder du hast halt dann so ein Reh im Auto, das du einfach so hochheben kannst, was halt nur so leicht ist.
Ja, geil. Das wäre eine Idee tatsächlich. Also lass mal einfach Antrag stellen.
Evolution,
mach mal bitte. Ja, auf jeden Fall einfach ein kleines Gedankenspiel. Ganz kleines Gedankenspiel. Man kennt es natürlich. So absolut realistisch. Wir sind auch wieder verabschiedet. Eigentlich waren wir doch ganz woanders.
Ja, stimmt, wir waren beim Essen. Marco, beim Essen. Ich Du hast ja gesagt, man kann nicht alle Lebensmittel in der Hosentasche haben. Ich sehe es ein bisschen anders. Aber da ist mir gerade aufgefallen, dass allgemein, ich glaube, meine Essgewohnheiten etwas ekelhaft sind. Weil auch wenn mir Essen runterfällt, who cares, man? Ich heb's auf und esse es. Da gibt's auch nicht die 3-Sekunden-Regel, sondern wenn ich einen Mauam von vor 2 Wochen unter meinem Bett finde, da passiert ja nichts dran. Das trocknet ein bisschen aus, kann man auch immer noch zwischen die Zähne schieben.
Also ich glaube, nachdem du deine Story mit dem Papier und diesen Bonbons oder diesen Kaubonbons erzählt hast, dann wussten alle schon eigentlich, dass deine Essgewohnheiten vielleicht ein bisschen anzuzweifeln sind. Aber das ist wirklich die Endstufe, weil ich finde ja, also die 5-Sekunden-Regel ist ja warum auch immer ein absolut anerkanntes Mittel zur Evaluierung von Lebensmitteln. Aber das ist so viel. Also du bei 2 Wochen, da kann eigentlich dieses Mauam nicht mehr aussehen wie ein Mauam, so gefühlt. Ich verstehe dein Beispiel. Purer Zucker. Ja, aber weiß nicht, Alter. So mein Kopf, da würde ich auf meinen Instinkt vertrauen zu sagen, ja, vielleicht nicht die beste Idee.
Marco, aber es ist bei mir halt nicht nur so ein Mauam, wo bestimmt auch Leute sagen würden, okay, das ist verständlich, sondern auch, ich habe mir mal Lasagne gemacht und mir ist dann so ein Löffel Lasagne auf den Fliesenboden gefallen. Und ich habe mich umgeguckt und habe überlegt, was mache ich nun? Und natürlich wird dann der Schaber genommen und diese halbe Nudel vom Boden gekratzt und auf den Teller gelegt. Marco, hier wird nichts verschwendet. Ich hatte so einen Boden, das finde ich abgedeckt. Noch okay. Das ist so okay.
Ja, Junge, das ist ja quasi die 5-Sekunden-Regel nur sehr weit gestretched, so. Ist ja okay. Ja. Aber das gibt halt Limits, so. Es gibt Grenzen.
Ja, aber ich denke mal.
Ich glaube, der Verbraucherschutz sucht dich auch schon langsam.
Aber man stirbt doch daran nicht. Ich denke mir immer, nichts in meinem Haus kann mich von keinem her umbringen. Gewagte These vielleicht, aber ich denke mir, wenn ich jetzt, weiß ich, auf einen Schreibtisch schöne Lasagne hinlege und die einmal drüber ziehe, dann ist halt ein bisschen Staub, vielleicht ein Fingernagel dran, aber das tötet mich doch nicht. Das kann man einfach, Marco, da gibt's keine Faxen, das wird einfach trotzdem schön ins Mundloch reingestopft. Für mich gibt's eigentlich nur eine Sache, wo ich sage, das esse ich nicht mehr. Das ist, wenn am Besteck altes Essen dran klebt. Kennst du, wenn du aus der Spülmaschine ausräumst und da hängt so ein kleiner Faden Spinat drin, Löffel wird weggeschmissen. Der ist einfach weg.
Okay.
Der ist einfach,
okay, das ist wirklich sehr radikal.
So, meine Mutter sagt immer, kratzt es doch einfach ab. Und dann kratzt du mit dem Fingernagel dieses Stück ab und benutzt den ganzen Mal, wo ich mir denke, das ist ungemein ekelhaft, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also altes Essen am Besteck, immer ganz schwierige Kiste, klar. Wie stehst du, oder sagen wir mal so, ich bin jemand, der komischerweise sehr viel Freude verspürt, wenn er einfach noch Reste vom Essen von gestern hat, weißt du? Also wo du denkst, du hast gestern geil gegessen, aber du hast jetzt heute aber nochmal was. Schon krass, das ist schon krass.
Wo man auch sagen muss, der 2. Tag schmeckt besser. Man muss einfach mal ganz ehrlich sagen, der 2. Tag ist das bessere Essen. Weil das Essen auch so ein bisschen nachgezogen hat, die Gewürze sind nochmal schön durch. Das ist, Marco, das ist das Beste. Wie wenn du Raclette gemacht hast an einem Tag, am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob du meine Familie das macht, aber am nächsten Tag gibt es ja immer so die Kartoffeln, die es gab und den ganzen Belag so zusammen in der Pfanne angebraten, mit ein bisschen Käse drin und dazu dann Tzatziki und das ist einfach das beste Essen der Welt. Für mich ist Resteessen das beste Essen.
Ja, auf jeden Fall, es macht übel erfinderisch auch so ein bisschen, also je nachdem, was da ist. Aber gerade bei Raclette, es gibt doch niemanden auf der Welt, der für Raclette die perfekte Menge an Zutaten zubereitet, oder? Also kann nicht gehen.
Das ist unmöglich.
Und wenn doch, dann ist es eine Zwangsneurose, also ganz klar.
Das ist halt auch schwierig, weil man weiß nicht, okay, wie viele Scheiben Schinken brauche ich jetzt, wie viele Scheiben Käse, Pilze, Ananas, Mais, was auch immer man da drauf macht. Ich habe erst einmal mit jemand anders, also in einer anderen Familie, Raclette gegessen. Weil ich glaube, Raclette ist eines der persönlichsten Essen, die es gibt, weil da gibt es irgendwie keine Regel für, wie das zu sein hat. Da denke ich mir immer, Alter, machen wir das falsch oder machen die es falsch? Weißt du, wie ich meine? Wenn der eine mit einmal anfängt, weiß nicht, irgendein Produkt auszupacken, wo man denkt, was? Das machst du da drauf? Also, ich weiß nicht, was da die Normen sind, was man auf Raclette draufhaut.
Ich glaube nämlich auch, dass es eigentlich ganz gut ist, dass es da kein wirkliches Rezept, sage ich mal, für gibt. Aber du erfährst sehr viel über Menschen, wenn du mit denen Raclette isst. So. Also es ist heftig. Also erstmal dann schon mal Shoutout an der Stelle an, was für Shoutout, Alter. Tipp an der Stelle von mir. Mal erst
Shoutout Raclette an Raclette.
Macht einfach mal ein Raclette zum ersten Date und wisst ihr direkt, ob es passt oder nicht, ist ganz klar. Also es verrät sehr viel.
Ja, aber Marco, was würdest du kaufen, Marco? Welche 5 Sachen würdest du für ein Raclette holen, für eine Person, die du noch nicht wirklich kennst?
Boah, schwierig.
Was sind also so die 5 Basic-Sachen, die einfach dabei sein müssen?
Also ich bin auf jeden Fall Team Kartoffeln und Pilze auf jeden Fall schon mal.
Mhm, ja. Kurze Frage, Marco, machst du die Kartoffeln aufs Raclette drauf oder ist es so, das liegt auf dem Teller und wartet, bis die Pfanne fertig ist?
Die kommen schon unter den Käse quasi.
Ach krass, okay.
Siehst du, der Lerneffekt ist sofort da, der ist sofort da.
Ich habe schon mal mitbekommen, dass mein Vater es ausprobiert hat, als ich so einen skeptischen Blick rübergeworfen habe, so okay, krass, was er sich traut. Aber für mich ist Kartoffel so die nebenbei, so die Beilage, die liegt halt daneben auf dem Teller mit einem Löffel Tzatziki. Das ist so mein Teller und dann warte ich, bis die Pfannen kommen. Und dann wird alles so vermischt und dann mampfe ich das rein. Okay, krass.
Ja, das kann ich verstehen. Ja. Meine Überlegung war halt so, wenn du Kartoffeln auch so in Aufläufe oder so packst, das ist halt eigentlich immer. Übrigens, ich glaube, man könnte bei Raclette viel mehr mit Tomaten arbeiten eigentlich, aber ich hab's ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber weil eigentlich so die Kombination aus flüssigen Tomaten, so passiert Tomaten und Käse, funktioniert eigentlich immer ganz gut, nur vielleicht nicht in dem kleinen Maßstab, wer weiß. Weil wenn du dir jetzt so eine Lasagne anguckst oder so, da ist schon gut gelöst.
Du kannst echt einfach mal Nudelplatten kochen und dann diese Mini-Dings machen, so Mini-Lasagne.
Ja, voll. Und wenn du ganz radikal bist, könntest du theoretisch auch schon so vorgefüllte Tortellini nehmen. Die kochen und dann unter den Käse packen und hast halt noch innen drin noch mal irgendwas. Das ist halt Endgame, glaube ich dann. Habe ich auch noch nie gemacht.
Ja, das ist.
Aber ihr seht, Leute, wir regen hier auch wieder an. Bald kommt das 1/3 mal Kochbuch. Aber nur so richtige Low-Budget und also eigentlich nur Rezepte, die es schon gibt, in anders.
Auch ein Rezept sind einfach nur so Sachen, die auf dem Boden liegen, die zu essen.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen.
Einfach einmal abpusten, dann kannst du
es. Ich wollte gerade sagen, ein Schritt bei den Rezepten ist immer so einmal über den Tisch ziehen. Damit der Staub auch schön mitzieht. Das ist ganz klar. Gibt eine gute Note.
Der gibt Würze.
Generell,
Aber Marco, ist für dich.
Ja, erzählen Sie es, Sir.
Marco, ist für dich. Ich bleib noch beim Raclette-Thema. Das ist für mich irgendwie ein großer Bestandteil meines Lebens. Ist für dich Süßspeise ein Ding beim Raclette? Gibt's für dich mal den Moment, wo du sagst, ich mache mir jetzt einen Brownie. Ich mache mir jetzt schön mit Mehl, Zucker, Milch, Ei, einen Brownie einfach im Raclette.
Na.
Ist es dir schon mal vorgekommen?
Ich glaube, das schmeckt gar nicht so scheiße, weil süß und so salzig und fettig schmeckt, kann schon gut sein. Aber nee, würde ich nicht machen.
Ja, das ist auch schwierig, glaube ich, zu machen. Ja, Marco, warum braucht ein Kuchen einfach eine Stunde im Backofen? Das ist eine viel zu lange
Eigentlich
Zeit.
Eigentlich schon.
Ich dachte, es braucht 20 Minuten, aber du musst eine Stunde einfach im Backofen haben. Okay, anderes Thema. Du wolltest irgendwas sagen.
Nein. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, das ist zu Raclette einfach. Es muss einfach, wenn du schon eine Beilage, du bist ja Team Beilage Kartoffeln, so, aber ich sag einfach mal ein schönes Kräuterbaguette. Kräuterbaguette, ganz klar.
Ja, natürlich ist ein Kräuterbaguette dabei, Marco.
Dann sind wir da auf einem, natürlich. Das wollte ich einfach nur noch mal in den Raum werfen, weil es wichtig. Du musst einfach dieses deftige Feeling, was du hast, komplett ausleben.
Ja, Marco, Kräuterbaguette oder Knoblauchbaguette?
Ich glaube, ich bin eigentlich Team Knoblauch. Ich bin eigentlich
davon
Team
hängt dieser Podcast ab,
glaube ich.
Und Lauge oder dieses Weiße?
Boah, Lauge habe ich, glaube ich, noch nie gegessen mit so was. Aber ich würde sagen, das Weiße dann wahrscheinlich sogar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ich kann es dir nicht sagen. Das sind die Fragen. Das sind auch erste Date-Fragen. Ja, okay. Schreibt auf, Leute.
Das ist, Marco, wir können es halt einfach.
So, wir sind einfach, also im Prinzip auch, man muss sich aber vorstellen, ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade auf dem Date-Thema so aufhänge, aber im Prinzip, wir sind auf den Dates, ist einfach wie so eine Podcast-Folge, nur mit einer Person, die beteiligt ist. Also Chrissy und ich sind dann halt jeweils mit der anderen Person am Start. Ist dann wie so eine Special-Folge vom Podcast. Dementsprechend sind wir auch absolut socially awkward.
Wir müssen auch einfach mal unsere Dates einfach so aufnehmen. und als Special-Folge hochladen.
Die haben einfach so weiß davon. Ich komme so mit ganzem Aufnahmesetup irgendwie in so ein Lokal rein. Irgendeine Bar, jo, ich hab hier mein Audio-Interface. Ich muss einfach nur da reinreden. Ja, das ist für ein Schulprojekt. Und dann kommst du da mit deinem Scheibenkäse noch in der Hand, weil du so nervös bist. Oh Gott. Die Frau denkt sich auch, meine Fresse.
Wie lang geht das? Marco, wie lang, wenn du sagst, okay, du triffst dich mit jemandem und du merkst sofort, das ist scheiße. Die ist scheiße. Diese Person ist ein schlechter Mensch. Oder du willst mit der nichts zu tun haben. Wie lang setzt du dieses Date vor, bevor du gehen kannst? Also was ist eine angemessene Zeit? Gehst du sofort oder sagst du, okay, eine Stunde, das geht schon?
Also ich bin einmal in meinem Leben erst mehr oder weniger sofort gegangen, aber da, also mehr oder weniger heißt, ich muss halt irgendwie einen Notfallanruf hacken, so. Das war nicht gerade, ja, also ich, mit Ruhm bekleckert habe ich mich nicht, genau, aber
Höhepunkt deines Lebens war das.
Normalerweise, im Normalfall ist es bei mir so, dass sich das nicht in einem Lokal oder in einem Ort aufhält, weißt du? Also die ganze Zeit. Du bist dann, das heißt, wenn du quasi zum Beispiel aus dem Lokal rausgehst, dann kannst du dich eigentlich. Warum hast du dich da nicht gemutet oder so, Alter? Das war für meine Ohren gerade nicht schön. Ich lasse das jetzt. Da kenne ich gar nichts.
Ich wusste nicht, was ich, Alter. Der Ausschlag ist auch einfach nur sehr blau auf der.
Ja, das ist wie bei blauer Waffe. Aber auf jeden Fall. Also ja, wenn du in ein Lokal rausgehst, so, dann würdest du ja eigentlich woanders hingehen, aber da kannst du dann den Schlusspunkt setzen, weil das ist, glaube ich, eine gute Länge, um noch den anderen Menschen nicht ganz zu verletzen und selber wahrscheinlich kann man, also wenn es nicht zu krass scheiße ist, so, dann hat man immerhin auch nicht so wahnsinnig viel Zeit verschwendet, weil prinzipiell sage ich, jo, verschwendet eure Zeit da nicht, aber geht halt manchmal nicht anders. Du willst ja auch nicht der soziale Arsch sein, weil das, also, gerade wenn du aus kleineren Dörfern oder so kommst, spricht sich sowas rum, habe ich gelernt. Das wusste ich tatsächlich nicht, aber dadurch, dass ich in Würzburg mit Leuten studiere, die vom Dorf oder aus kleineren Städten kommen, da spricht sich sowas tatsächlich sofort rum. Das heißt, du kannst dir sowas nicht erlauben. Da gibt's so eine Knigge.
Achso. Dass man, weiß nicht, mindestens eine Stunde mit der Cousine abhängen darf, bevor man so.
Genau, so ungefähr.
Versetzt. Ah, Marco, einmal war ich auf einem Date und dachte mir so, okay. Das bin ich nicht. Das ist sie nicht, das bin ich nicht. Das wird nichts mit uns. Und meine Technik ist, oder um mir noch ein bisschen Spaß dabei zu erhalten, ist es einfach, dass ich der Person einfach lustige Geschichten aus meinem Leben erzähle, die einfach vollkommen unwichtig sind, nichts über mich aussagen, aber wo ich einfach denke, das ist eine funny Story, ich feiere mich dafür, ich fühle die Story. Und die erzähle ich einfach so irgendwelche Facts über mich und ich sage so, oh, damals in der 7. Klasse, ey, ist das so lustig. Und dann einfach so Sachen, wo die denkt, who cares, dass du in der 7. Klasse dich mal verlesen, also dich versprochen hast beim Lesen, das interessiert mich nicht. Das bringt dieses Date nicht voran. Aber ich habe Spaß daran, diese Geschichten zu erzählen. Und so verbringe ich immer schlechte Dates. Einfach irgendwelche Storys erzählen.
Geile Taktik so, aber ist das nicht an sich generell wünschenswert, dass du, wenn schon Sachen erzählst, sie doch wirklich erzählen willst eigentlich? Also auch allgemein?
Ja, aber guck mal, ab und zu, wenn du ein Date hast, da erzählst du nicht sofort die Stories, wo du einfach schlecht dastehst. Ne? Du erzählst nur Stories, die eigentlich lustig sind, wo du der Held bist. Du erzählst nicht die Story, wo du dir in die Hose gekackt hast. Das kommt selten vor beim ersten Date, weil man denkt, okay, die ganzen privaten Sachen will ich noch nicht raushauen. Aber da habe ich mir gedacht, ey, nee, Alter, ich hau alles raus, wo ich das Arschloch war.
Ja, okay.
Was aber trotzdem lustig für mich ist.
Ich finde immer, das ist so eine Balance aus, ja.
By the way.
Du hast gegen das Mikro geschlagen. Ja, ich hab's gehört.
Ich hab gerade wieder gegen das Mikro geschlagen. Ja.
Der ist zu spät, das, Alter. Disclaimer. Den kann ich nicht davor schneiden. Ja, aber generell, ich glaube, wenn man so auf einem Date ist, ist es immer so eine Balance aus Selbstdarstellung. Also wie man fühlt das ja ein bisschen alles und so ein bisschen aber auch dem anderen Raum lassen dafür. Aber kleiner Trick an der Stelle, wenn du halt trotzdem irgendwelche Stories erzählen willst, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, so, ich tease die dann immer voll an, so. Also, keine Ahnung, so nach dem Motto, ja, boah, Junge, da fällt mir gerade so eine richtig peinliche Story ein, aber ey, das kann ich nicht erzählen, so. Das kann ich einfach nicht erzählen. Ja, und dann später erzähle ich es dann trotzdem.
Achso. Junge, Marco. Leute, die sowas machen, die hasse ich. Dann also, wenn jemand sagt, Alter, mich selbst sowas krass erzählt, passiert, also das kann ich nicht erzählen, dann denke ich immer.
Ja, voll.
Ja, dann erwähnt's nicht. Also wenn du dich erzählen willst, dann erzähl,
ja, erwähnst du es nicht. Voll und ich,
du wirkst halt dein Maul.
Auch nicht an sich. Ich bin auch schon da berühmt, ich berüchtigt als der teasernde Mensch bei uns in der Freundesgruppe so. Aber in dem Fall, ja, manchmal.
Also auch hier Podcast.
Manchmal, ich mache das aber auch ziemlich unbewusst. Da in dem Fall, was ich jetzt gerade genannt habe, da mache ich es ja absolut bewusst. Und da weiß ich auch, dass ich später noch erzählen werde. Aber manchmal tease ich auch absolut unbewusst. So, das ist, ich kann das nicht kontrollieren. Ich kenne meine Kraft nicht. Ja, das ist einfach nur so als kleiner Einschnitt, so, was man, was vielleicht eine ganz gute Lösung wäre. Bevor du irgendwie droppst, dass du einfach ein Mörder bist oder so.
So als was, Marco, was wird passieren, wenn du im Date einfach eine Straftat sagst? Aber halt nicht so eine Straftat, wo man sagt, okay, die ist lustig, sondern einfach so eine brutale.
Wo man sagt, ja, aber guck mal, es kommt doch voll auf die Betonung. Und wenn du das Alter? So sagst und mir gerade so in die Augen guckst, wie du es gemacht hast, dann denke ich mir, Junge, Alter, was ist denn mit dir los? Aber wenn du das so ein bisschen runterspielst und sagst, jo, es war damals, die war gemein zu mir, die Katze und so, dann geht es vielleicht noch. So, die haben mich gekratzt. Ich hab mir
mein Pausenschmutz abgezogen. Naja. Bam, ey. Schön
machen. Genau, ja, wenn so, du es so beschreibst, dann wird es auch nicht besser. So, du musst die Prozedur, du darfst auch nicht zu leidenschaftlich wirken, weil das wird, glaube ich, nicht gut ankommen.
Ja, darf dabei auch nicht so aufgeregt und
meine Aussage einfach zurück von vorhin, wo ich sage, erzähl,
schwieriges Thema. Storys
erzählen solltest, die du eigentlich selber fühlst. In dem Fall solltest du es nicht tun, wenn du zu sehr da drin steckst, wie du eine Katze kaltblütig umgebracht hast. Lass es sein so.
Aber Marco, das jetzt mit Tiermord und dass ich immer irgendwelche Geschichten über mich erzähle, bei Dates, die mir nicht gefallen. Ich habe erzählt, dass ich früher von Grashüpfern, ich habe die immer gefangen und die Beine ausgerissen. Und das ist halt so ein Ding, ich hab den Grashüpfer nicht getötet direkt, aber ich habe ihn so verstümmelt, dass er sterben wird. Und ich glaube, mit diesen Stories kommt man nicht ganz so gut an. Weil ich weiß halt nicht, ob jetzt ein Grashüpfer so viel Mitleid in der Gesellschaft erfährt, also wie eine Katze.
Not all animals are equal, Alter, warum gibt es eigentlich kein Movement für? Ja, aber das Ding ist halt, also ich glaube, so gefühlt jeder hat doch mal Insekten irgendwie ein bisschen gefoltert. Also jeder hat mal so ein bisschen französische Revolution gespielt mit denen. So, schön mal an die Guillotine gehangen.
Ey, das ist so ein Grundschulding, glaube ich. So Insekten zu morden.
Ja, warum hat man eigentlich überhaupt diese Mordlust als Kind, Alter? So, also wo kommt das her? Generell, Kinder machen auch gerne Sachen kaputt. Warum?
Ja, besonders... Das verstehe ich ein bisschen, wollen wissen, wie es da drin aussieht. Also ich habe immer von McDonald's, habe ich immer so Spielzeug genommen, habe das kaputt geschlagen, okay, weil ich gucken wollte, wie es da drin aussieht.
Ja, okay, gut, das stimmt, man will wissen, was passiert, das ist ein fairer Punkt. Aber bei Insekten, das macht halt, also das ist so ein Feedback-Effekt, so du machst es halt einfach weiter, weil du, also du hast davon nichts, aber irgendwie der Effekt, ich glaube, da hast du einfach den übelsten Adrenalinschub, vielleicht wächst dir auch das eine oder andere Barthaar schon in dem Moment, wer weiß das schon, aber es ist verrückt.
Ja, besonders, es war nicht so, dass ich so ein Bein ausgerissen habe und da habe ich mir das angeguckt, weil da hätte ich wenigstens was gelernt, hätte ich irgendwie so die Anatomie eines Grashüpfers gelernt. Also einfach Bein abgerissen, weggeworfen, nächsten Fang. Ist halt einfach nur, ich bin stärker als ihr könnt nichts tun. Ich habe die Macht über euch.
Kinder, ganz weirdes Ding. Stell dir mal vor, du machst als Erwachsener. Da fühlst du dich ja schon dämlich.
Aber denkst du, es haben wirklich viele gemacht? Ich glaube, es haben viele gemacht. Oder ist das so ein Ding von uns nur?
Jetzt ist nicht mein Alltagsgesprächsthema so, aber ab und an habe ich es auf jeden Fall auch gehört. Aber es ist immer verschieden. Also es sind immer verschieden. Man wird da sehr kreativ. So, jeder macht da sein eigenes Ding, glaube ich. Ich glaube, das ist vielleicht auch so die Überbleibsel vom Mittelalter. Mhm. So, weißt du, wir haben ja letztes Mal drüber geredet, wie die Foltermethoden im Mittelalter waren. Das ist so, was jetzt noch da geblieben ist. Wir projizieren das jetzt auf Insekten. Weil du kannst es nicht aus den Menschen rausholen, aber du kannst es einbauen.
Ah.
Ja.
Dieses Machtgefühl
und dieses Foltern. Spur, sag ich hier.
Ey, Marco, heute wir verfolgen viele Sachen. Wir haben großes Essen-Thema, großes Folterthema und großes Kinderthema heute gehabt. Ich weiß nicht, ob diese drei Sachen gut zusammenpassen.
Ja, es ist auf jeden Fall wie so Minus mal Minus ergibt doch Plus, Chrissy. Sind zwar drei Sachen, aber egal. Ja, aber wir kommen schon gut weg. Wir haben den Verfassungsschutz. Noch nicht gebrochen, glaube ich. Heute.
Marco, im Matheunterricht, wie war eigentlich der Moment, wo man erfahren hat, dass es negative Zahlen gibt? Oder dass es keine ganzen Zahlen gibt? Ich stelle mir immer vor, dass dann so ein Wow-Moment ist, wo man denkt, Alter, krass. Weil früher war ja, wenn man so geteilt gerechnet hat, das Ergebnis ist 2 Rest 4 oder sowas. Macht zwar gerade keinen Sinn, aber sowas in der Art, ne? Weil es ja einfach keine Kommazahlen gab für uns früher. Und dann immer irgendwann gesagt, es gibt keinen Rest mehr, sondern wir rechnen jetzt die Kommazahlen aus. Und da gab es für mich keinen Wow-Moment, sondern es ist einfach für mich eine Tatsache, die jetzt existiert hat.
Ja, also das Teilen zum Beispiel war, glaube ich, gar nicht so das Ding für mich. Aber die negativen Zahlen voll. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, das war übel einschneidend. Also das Ding ist halt, wenn du voll, Alter, so, was geht da für anders?
Das
was geht nie ab? So, das darf man nicht. So ist verboten, Alter. Was macht ihr hier? Ist das abgesprochen? So, weiß man das? Nee, aber was mich überhaupt nicht überrascht hat, war damals so die Zahlen, also dass es so Zahlen größer als 10 und dann größer als 100 oder so gibt, weil irgendwie hat man die dann doch schon mal gesehen. Also es war halt über, es war eigentlich im Prinzip wurdest du schon übel gespoilert. Ja, okay. Ganz ehrlich. Mhm. Aber negative Zahlen siehst du halt im Alltag irgendwie nicht. Außer du bist halt auf einmal das Kind, was einfach schon jedes Mal Tagesschau guckt. Ja, oder bei Galileo vielleicht noch, aber da wahrscheinlich nicht. Und dann denkst du so, what the fuck? Ich finde aber viel krasser, also ich glaube, das war mindestens genauso einschneidend für mich, wie dass man auf einmal die Wurzel aus minus 1 dann irgendwann ziehen konnte. Später in der Uni. Das war, da sag ich mir so, ja, aber denkst du, what the fuck, man?
Okay, ja.
Nein, wir können nicht einfach eine negative Zahl in die Wurzel ziehen. So, dann so, ja, nein. Wir machen das jetzt einfach, Alter. Wir machen das jetzt einfach. Und ich glaube, bei den normalen negativen Zahlen war das für mich dann auch irgendwie ähnlich.
Hm. Ich habe auch irgendwie so, aus Summen darf man nicht kürzen.
Schon. Ja, ist irgendwie so eine Regel. Darfst du nicht kürzen oder so.
Wo ich erstmal sagen muss, es gibt viel zu viele komische Regeln.
Ja.
Wie sagt man das? So handgreifliche Regeln? Nein, wie sagt man das, Marco?
So.
Oh, fuck, Alter. Ja, so. Ich sag jetzt mal Schnipsregeln.
Okay. Ja, es gibt echt viele davon.
Ah ja, macht Sinn. Also, so kleine Regeln, wo man sagt, ja, okay. Mir fallen keine mehr ein.
Ich kann die halt anwenden, so ich könnte die nicht formulieren. Also ich wüsste halt, wenn ich jetzt wie bei der Regel so, ja, ich weiß, wie ich Brüche an dir, aber ihr könnt jetzt nicht sagen, so, yo, was darf man mit Summen nicht machen, Alter? Keine Ahnung, Alter, aber ich kann es dir trotzdem ausrechnen.
Ja. Ja, genauso wie wenn man so eine Rechnung hat, Punkt vor Strich zum Beispiel, ist auch so eine Regel, gibt es ja auch in anderen Fächern. Das ist immer so eine. Oh. So eine Schnipsregel gibt.
Ich glaube, das hat immer
gesagt, ja, stimmt,
wenn
klar,
du so irgendwie Mathe oder Informatik oder so hast, sonst funktioniert es nicht. Weil sonst hast du in Sprachen das halt Grammatik, weißt du?
Mathe, Mann.
Irgendwie ist Grammatik auch teilweise, warum ist sie nicht für jede Sprache einfach gleich? Das wäre so gut. Aber nein, ist überall anders. Naja, auf jeden Fall, wenn wir beim Thema Schule sind. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass man den Kunstunterricht einfach abschaffen sollte. Beziehungsweise, also warum, oder der sollte nicht verpflichtend sein. Ich finde, man sollte einfach viel mehr wählen dürfen, was man macht, so schon relativ früh, weil ich zum Beispiel beim Kunstunterricht einfach komplett verloren dachte mir so, warum bin ich hier, Alter? Ich werde damit später nichts am Hut haben. Also habe ich schon in der 6. Klasse gedacht, dachte mir so, nee, ich bin absolut gezwungen, irgendwas zu machen. Ja, voll.
Schon aber, sehr komplizierte Gedanken
gehabt. Okay, und bei Religion das Gleiche. Religion war irgendwie so, okay, ich bin jetzt getauft und so, aber lass doch lieber Ethik machen, so.
Ja, okay, aber.
Ja, ich weiß, ich war zu dumm.
Ja, okay, du hättest ja in Ethikunterricht gehen können. Also ich finde schon gut, dass man die Rallye oder Ethik macht, dass man einfach so über Weltreligion ein bisschen Wissen sammelt. Und ganz ehrlich, Kunst ist auch gut, einfach um Kreativität zu fördern oder auszuleben. Und manche sind irgendwelche Scheißprojekte dabei, aber ich finde Kunst immer ganz geil. Besonders wenn dann gesagt wird, ihr müsst jetzt ein Stillleben malen oder sowas. Und da habt ihr einfach 6 Wochen lang daran gezeichnet. Also du warst nach einer Woche schon fertig. Und da hast du die ganze Zeit irgend so einen Schatten noch versucht, irgendwie ein bisschen schöner zu machen, aber es wird einfach nur schlechter. Und hast du schon mit einem Finger oder Taschentuch drüber gerieben, was auch einfach viel zu viel benutzt wurde. Diese mit einem Taschentuch Schatten zu machen und ja, ein bisschen stimmt, Farbe, das wird zu viel genutzt in der Kindheit. Also
mein Anfangsstatement, Kunstunterricht abschaffen, nee, das vielleicht nicht, aber auf jeden Fall freiwillige Fächer auf jeden Fall häufiger einbringen. Weil so du wastest einfach nur Zeit und Talent, so vielleicht auch, wenn du was anderes viel besser kannst. Aber ich glaube, bevor ich mich hier aufs Schulsystem einschieße, Alter, nee, komm, das ist zu viel. Dann doch lieber wieder über irgendwelche Katzenmörder reden.
Marco, in welchem Alter hast du gemerkt, du hast ein Talent? Oder du kannst etwas besser als der
relativ, Schritt? Also mit 65. mit der Pubertät habe ich halt gemerkt, okay, ich bin auf jeden Fall above average lustig, so in dem, was ich mache. Und ich gebe mein Bestes.
Naja.
Keine Ahnung, ich wusste auf jeden Fall, Humor ist auf jeden Fall meine Stärke und schnelles Umschalten. Also so schnell Sachen in einen anderen Kontext setzen. Das konnte ich auf jeden Fall irgendwann gut, aber das habe ich. Genau. Ich war gut im Zappen, Alter.
Beim Fernseher jetzt.
Die Switch Reloaded geguckt, da musste ich.
Das schnell umschalten.
Nee, auf jeden Fall, aber so schnell Sachen in einen anderen Kontext setzen, das habe ich dann auch irgendwann gecheckt, aber das kam jetzt später, so also mit 16 vielleicht. Erst davor dachte ich mir mal so, ja, okay, ich bin jetzt nicht ganz stupid, so, ich komme gut durch die Schule, aber. Ja. Und den Rest habe ich mir immer angelernt. So auch was ich so musikproduktionstechnisch habe ich jetzt auch kein krass Talent, das habe ich mir halt angelernt. Generell ging mir vielen Sachen so, aber so Humor oder so kannst du halt nicht, also kannst du schon lernen zum gewissen Grad, aber das ist einfach Charakter. Also ein handwerkliches Talent, so bei so einem Skill oder so,
ja,
wüsste ich nicht.
Aber ist jetzt lustig sein
schon
Talent?
Ja, aber oder du kannst es ja theoretisch in einem Beruf
machen. Das ist ja eine Charaktereigenschaft, also oder?
So, nicht jeder ist Comedian, weißt du?
Ja, dann. Also würde ich eher sagen, dass man.
Was? Nee, doch. Es gibt doch Leute, die absolut unsichtbar sind. So.
Guck mal, jeder sagt doch über sich selber, dass er. Ja, aber jede Person will doch über sich sagen, sie ist lustig oder hat guten Humor.
In Baywatch Berlin haben die irgendwie gesagt. Da hat, wie heißt der, Jakob Lund, der hat irgendwie so was Gutes gesagt, so ja, eben, wenn man sagt, man ist humorvoll, impliziert das, dass man sehr gut darin ist, Humor zu schaffen. Aber das können die meisten gar nicht. Irgendwie sowas. Also, die haben halt vielleicht, verstehen die Spaß, aber die sind nicht gut darin zu schaffen, weißt du? Und ich bin absolut überzeugt davon, dass, also Humor ist ja absolut subjektiv, muss man sagen. Ich will mich jetzt auch gar nicht in die Elite stellen oder so, aber die Leute, die den Podcast hören, die wissen sich
auch, dass ich
einen oder einen Gag schon kann. So. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach komplett der Autist himself bin, der einfach hier nur da ist und einfach ja, nein sagt und vielleicht mal ein bisschen reflektiert, was gerade passiert. Nee. Deswegen, das ist, denke ich, meine Stärke, auch wenn es charakterlich ist. Aber so rein handwerklich, wie gesagt, habe ich nichts. Aber ist es bei dir anders, wo du sagst, jo, ich habe irgendwie, kann irgendwas richtig gut?
Ganz ehrlich, ich dachte früher, ich bin gut in kreativen Sachen, deswegen wollte ich auch Kunst studieren. Aber wenn dann gesagt wird, okay, du musst jetzt, weiß nicht, 20 Werke schaffen und die einreichen, dann hat man gemerkt, ich bin absolut nicht kreativ. Also doch, ich bin schon kreativ, aber ich kann es nicht umsetzen. Ich habe Gedanken in meinem Riesenhirn, aber dieses dann umzusetzen, das ist halt immer das Problem. Aber zu sagen, ich habe ein Talent, finde ich schwer irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu kritisch sehe, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein konkretes Talent habe. So, wenn habe ich irgendwie, weiß nicht, ich bin halt irgendwie ein besserer Mensch allgemein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein bestimmtes Talent
habe. Ich glaube aber, das geht den meisten.
Irgendwas handwerklich
Talent hast du doch nur, wenn du
das ist,
zum Beispiel irgendwie Spitzensportler bist oder so, dann hast du halt wahrscheinlich Talent dafür oder so, aber die meisten, der normale Mensch macht halt seine Hobbys, aber ist in denen, also der hat doch gar nicht das Ziel, in denen so richtig krass zu sein, weißt du? Das passt schon alles.
Also, so in Judo war ich schon sehr gut, so für das Wenige, was ich trainiert habe. Also, das konnte ich wirklich schnell lernen und gut umsetzen. Aber das habe ich ja nie dann weiter verfolgt. Also, ich bin ja nicht, habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt viermal die Woche ins Judo-Training, bereite mich richtig drauf vor, schreibe mir irgendwie Trainingspläne dafür und so. Das habe ich ja nie gemacht. Aber für das Laienhafte war ich halt sehr gut. Da hätte ich ja vielleicht bestimmt, hätte ich das weiter gefördert, hätte ich da drin Talent. Das
ist auch voll die
ausbauen
krasse können, Debatte, aber ich dachte mir gemacht. So, wie viele Menschen gibt es, die einfach vielleicht ein Talent für irgendwas haben und es einfach nie entdecken, weil das halt einfach nicht machen, weil einfach, keine Ahnung, wenn du auch immer so, du bist einfach der beste Kanufahrer der Welt, so, ja, okay, kann jetzt sein, dass das nicht unbedingt zum Vorschein kommt. Oder du bist zum Beispiel richtig gut im Hammer werfen. Also warum? Das machst du halt nicht. Deswegen, also es gibt bestimmt Leute, die einfach so irgend so ein Bürojob arbeiten, ist einfach gerade so, wäre eigentlich potenzieller Olympiasieger in irgendwas geworden. Das finde ich irgendwie faszinierend.
Ja, ist aber auch schwierig, das so rauszufinden, weil erst wenn du das machst, merkst du ja, dass du es kannst. Das ist ja nichts, wenn du überlegst, okay, ich könnte bestimmt einen Flickflack.
Nee, klar,
ich glaube,
genau,
ich bin richtig schnell lernen. Also, das denkst du ja nicht einfach nicht so, dazu. Oder?
Also wenn du nicht irgendwie in die Richtung gelenkt wirst, dann passiert es halt auch nicht. Aber es ist halt umso frustrierender, wenn irgendwie zum Beispiel im Fall Fußball jetzt, wenn da so 10.000 Menschen sich irgendwie da drauf hinbewegen und einfach dann scheitern, so, das ist halt auch hart.
Ja, natürlich. Aber stell dir vor, Marco, du findest dein Hobby erst, wenn du irgendwie 68 bist. Dein Talent findest du erst so richtig spät. Und ich denke, Alter,
glaub
komm.
Ich nicht. Ich glaube nämlich, wenn du alt bist,
ich glaub, lieber gar nicht
generell nicht mehr finden. So wahnsinnig viel, also da erlebst du ja nicht mehr so wahnsinnig viel wahrscheinlich. Und wenn du dann irgendwas hast, was auf einmal dir so neue Lebensfreude gibt, weil du ja eh schon eigentlich alles erlebt hast, so, das ist, glaube ich, geil.
Ja, aber Stefan, du hast, weiß nicht, immer im Büro gearbeitet, nicht gut verdient. Und dann mit 68 findest du raus, okay, du hättest Spitzensportler sein können, Olympiasieger, Milliardär. Dann denkst du dir so, Alter, komm, tu mir das nicht an. Und erst mit 68 kannst du es halt einfach nicht, bist immer noch für dein Alter ein guter Läufer vielleicht, aber
also ich verstehe voll, was
kannst
du
nicht
meinst.
Mehr Olympiasieger sein.
Also ich glaub, das ist auf jeden Fall der Fall, aber ich glaube, du kannst dich trotzdem, wenn du das halt überwindest, diesen Frust, dass du trotzdem noch glücklich damit werden kannst. Also es geht schon, denke ich. Aber klar, du hast natürlich dann schon, was weiß ich, wie viele Jahre verpasst mit was auch immer da hätte passieren können. Aber manchmal muss man das halt auch irgendwie auch abstellen. Ich finde generell, es ist ja total dämlich eigentlich, so in so Szenarien zu denken, ja, was hätte passieren können, wenn so. Ja, nee, aber ist halt nicht. So, du bist halt jetzt gerade in einem ganz anderen Stadium, aber das der Kopf ist halt einfach nicht so
geschehen. Ja, klar. Marco, ich glaube, das muss man Leuten sagen, die irgendwelche psychischen Probleme haben.
Sagen, der ist halt nicht halt so. Einfach.
Stell ich dich so an.
Seriös und komplex, wie Patrick sagen würde. Ja.
Marco, ich glaube, das sind schöne abschließende Worte.
Das finde ich eigentlich gut.
Ein Zitat von Patrick Starr.
Nee. Ich möchte noch was erwähnen. Und zwar, ihr wisst alle, ich predige immer wieder eine Sache. Und zwar, der Winter kommt jetzt langsam. Esst einfach wieder ein bisschen mehr Tütensuppe. So muss immer wieder kommen. Esst mehr Suppe. Ja,
ach,
das wollte ich noch sagen.
Und warte, ich muss noch einen End-Disclaimer machen, der jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr hat, aber Marco hat mit einer anderen Kamera irgendwie von seinem Laptop oder so aufgenommen und dadurch hat er immer so ein bisschen hinterhergehakt. Es war halt einfach ganz Zeit so, als würde Marco seinen Mund bewegen, aber es kam kein Ton mehr raus. Deswegen gab es ab und zu Stille, weil ich dachte, Marco redet noch, aber kam nichts mehr. Ich habe es jetzt erwähnt, deswegen.
Halt die Augen auch, weil
es ist auch egal. Weil
absolut nicht leistungsfähig ist im Gegensatz zu meinem PC. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht ganz so verzögert ist. Ich werde es halt dann hören, aber ich kann auch sein, dass ich beim Schneiden irgendwas übersehe. Ich hoffe aber nicht. Die Leute verzeihen uns das.
Ja, scheiß drauf.
Gut.
Ach, scheiß drauf. Ja. Und denk dran, Marco, die sollen ein bisschen Werbung machen für uns.
Wir haben es nötig. Ratschläge für Gesundheit und du willst einfach nur Profit machen. Naja, okay. Dann würde ich sagen, ja.
Ja. Nee, Marco, guck mal, Idee. Marco, wir machen jetzt weiter einfach. Scheiß drauf. Also, Idee. Wir holen uns einen Influencer, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Also, Influencer sollen für uns Werbung machen. Diesen Influencer laden wir dafür ein. Hier offenes Angebot. Jeder Influencer mit mindestens 10 Abonnenten darf uns anschreiben und bei uns mitmachen für eine halbe Folge. Und dann macht er für uns Werbung.
Alles klar. Dann ja, bis zur nächsten Folge. Eintritt im Mann mit Influencer XY. Ciao.